Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.
Wir kommen hierher in die Kirche gerade an diesem Tag und bringen Erinnerungen. Erinnerungen an Menschen, die wir gekannt haben und die der Krieg von uns genommen hat. Wir bringen Erinnerungen mit an Schuld, bringen Erinnerungen mit an Taten, die wir heute nicht mehr verstehen. Aber all das, es soll uns nicht unser ganzes Leben lang wie Blei auf der Seele liegen, sondern wir dürfen es in Gottes Hände legen, wenn wir bitten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Er hat allen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen.
Oh,
danken für deine Wohltaten. So bitten wir dich hilf uns, dass wir auch künftig deiner Güte trauen. Und mache du uns alle zu den Botschaftern deiner Barmherzigkeit. Das bitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ehre sei dir, Herr.
Gestiegen.
unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Genau dies, liebe Schwestern und Brüder, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Wunsch all derer und auch das Gebet all derer, die predigen. Der Wunsch eben, dass die Chesed, die Gnade und der Shalom, der Friede Gottes zu den Menschen kommen. Deswegen beginnen Predigten immer genau mit diesem Wunsch. Was aber passiert, wenn jetzt zum Beispiel Prediger und Hörer bei solchen Worten wie Gnade und Friede völlig unterschiedliche Vorstellungen haben? Was, wenn sich an dem, was der Prediger sagt, schmerzhafte Auseinandersetzungen entzünden? Wie es einem geht, der das sagt, was keiner hören will, das können wir bei Jeremia im 8. Kapitel nachlesen. Der Auftrag Gottes für ihn lautet: Sprich zu ihnen. Sprich zu ihnen. So spricht der Herr. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen für und für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und er spräche: Was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinschwirrt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Nun, liebe Schwestern und Brüder, können Sie sich vorstellen, dass es so Tage gibt? So Tage, in denen Jeremia, der Prophet aus Anatot im Lande Benjamin, am liebsten den ganzen Bettel hinschmeißen möchte. Dass er aus seinem Prophetenamt entlassen wird, endlich seine Ruhe hat, die Klappe halten kann und sich selbst eben vielleicht ein zweijähriges Schweigen verordnet, nur um neu aufzulegen. Kein Wunder. Denn es ist tatsächlich damals keiner da gewesen, anscheinend wirklich nicht ein einziger, der seine doch ziemlich herbe Botschaft hören will. Da ist kein einziger, der ihm einmal sagen würde: Mein lieber Prophet, wir danken dir, dass du uns nicht nach dem Munde redest. Es ist gut, dass du uns einen Spiegel vorhältst. Wir versuchen mal draus zu lernen. Nein, so redet keiner mit Jeremia. So redet auch keiner über ihn. Seine Freunde, seitdem er so komische Sachen redet, ziehen die sich zurück. Die Nachbarn, auch den kennen wir gar nicht, der gehört nicht zu uns. Und die Mächtigen, die drohen ihm. Die verbrennen seine Schriften und sperren ihn ein. Du, sag mal, macht dir dein Beruf eigentlich Freude? Ich meine, solche Fragen stellen wir uns ja gegenseitig öfter mal, ne? Wenn man die jetzt dem Jeremia stellen würde, sag mal, macht dir dein Beruf eigentlich Freude? Der würde vermutlich ziemlich überschäumen. Freude? Nein, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Warum bin ich nur auf diese Welt gekrochen, wenn ich nur Leid und Ungerechtigkeit sehen muss und meine Tage in Schmach verbringe? Also wenn man dann sowas hört oder anhören muss, dann geht da auch sehr leicht so eine Schublade auf, in die wir diesem Jeremia am liebsten setzen möchten. Und diese Schublade, die könnte so ein Etikett vorne dran haben, auf dem steht drauf: depressiv. Weil es wäre ja einfach zu sagen, dieser Mensch, dieser Jeremia, der ist krank. Der ist schlichtweg eine depressive Persönlichkeit, Ein Mann, der alles grau in schwarz sieht und im Grunde todessehnsüchtig ist. Schublade auf, Jeremia rein, Schublade zu, Fall erledigt. Aber wenn wir genau dieses nicht tun, wenn wir diesen Propheten Jeremia ein bisschen genauer anschauen, dann verschwindet der Eindruck des Todessehnsüchtigen sehr, sehr schnell. Da öffnet sich eine ganz andere, völlig gegensätzliche Perspektive. Jeremia hat ein besonders ausgeprägtes Gefühl und Gespür für das, was Leben ist und für das, was Leben sein könnte. Allerdings, eine Einschränkung lässt sich vertreten. Er sähe das Leben, das Gott uns schenkt, schon mal ein bisschen besser geachtet. Das wäre ihm wohl lieber. Und das ist es dann auch, wofür er seine Stimme erhebt. Und das ist es, warum er in mehr und mehr Konflikte hineingerät. Weh dem, sagt Jeremia, weh dem, der sein Haus und seine Gemächer mit Unrecht baut, indem er den Bauleuten den gerechten Lohn vorenthält. Und als der König seinen Palast mit neuen, aufwendigen Fenstern versieht und die Räume mit kostbarem Zedernholz vertäfeln lässt, da fragt Jeremia öffentlich an, meinst du, du seist König, weil du mit Zedernholz prunkst? Kommt uns gerade bekannt vor. Zedernholz, Edelmühle. Monarch, da ein Weltlicher bei Jeremia, der Gegenwart ein Kirchlicher. Vielleicht muss der sich dann auch fragen lassen, wie Jeremia den König fragt, hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und hielt dennoch auf Recht und Gerechtigkeit und es ging ihm gut? Heißt das nicht, mich erkennen, spricht der Herr? Ich höre zum Beispiel Jeremia sagen, Friede ohne Gerechtigkeit ist kein Friede. Dass es euch äußerlich wohl geht. Das ist doch noch lange nicht gleichbedeutend mit Frieden. Und wenn ihr ausreichend zu essen und zu trinken habt und so manche Annehmlichkeit des Lebens genießen könnt, das heißt doch noch lange nicht, dass ihr wirklich lebt. Hört, was ich euch sage. Der Friede Gottes lässt sich nicht auf Kosten anderer haben. Das Leben ist ein kostbares Gewebe, in das alles Lebendige genau an seinem Platz hineingewoben ist. Lebt ihr auf Kosten und zulasten anderer, auf Kosten derer, die vor euch waren, oder auch auf Kosten derer, die nach euch kommen, oder auf Kosten derer, die mit euch sind, dann beschädigt ihr dieses Gewebe, in das ihr mit hineinverwoben seid. Auch das wieder. 2500 Jahre alt, Situationsbeschreibung und ein Ausweg angedeutet. Hat sich was geändert? Ich glaube, wenn Jeremia heute hier stünde, würde vielleicht nicht ganz so drastisch reden, aber seine Gegenwartsanalyse könnte ähnlich ausfallen. Und Jeremia versucht, die Menschen aufzurütteln. Das ist seine Aufgabe, sie aufzuwecken aus dem Dämmerschlaf der Sicherheit und Selbstgefälligkeit, aufzuwecken aus dem Schlaf dieses scheinbaren Lebens. Und er macht es mit Bildern. Bilder einer Ausstellung. Hier. Und er führt sie uns in unserem Predigtext vor. Das erste Bild. So spricht der Herr, wo ist jemand, der, wenn er fällt, nicht gerne wieder aufstünde? Wer von uns Menschen könnte das behaupten? Dass er noch nie in seinem Leben gestolpert sei. Noch nie in meinem Leben bin ich mal hin auf die Nase gefallen, auf den Rücken oder auf den Bauch. Nein. Wir Menschen fallen hin. Und fallen ist verwandt mit Fehlen. Das gehört zum Leben dazu. Aber was machen wir? Wir rappen uns wieder auf. Und da ist keiner, der sagen würde, nur da ich schon mal so schön hingefallen bin, bleibe ich halt für den Rest meines Lebens gemütlich liegen. Wir stehen auf. Und dann mischt sich Jeremia ein. Schaut uns gleichsam über die Schulter, zeigt uns das Bild unserer Erfahrung und sagt, Israel fällt hin, bleibt liegen, und redet sich ein, dieses Liegen wäre aufrechtes Gehen. Es gibt Menschen, so höre ich Jeremia sagen, die fallen auf die Nase und empfinden für Hinfallen kurzerhand ein neues Wort. So dass jeder, der dieses Wort zum Beispiel an etwas sportlich Graziles denken muss. Machen wir heutzutage auch noch schöne Geschichten wie Nullmaske oder Entsorgung oder schrittweiser Ausstieg. Also ich denke, da fallen Ihnen auch eine ganze Reihe Beispiele ein, wie dieses auf die Nase fallen, liegen bleiben und dann schönreden und mit tollen Begriffen den nicht ganz unkomplizierten Sachverhalt in eine rosa Tunke tauchen. Da fallen Ihnen auch einige ein. Es ist aber auch ein Bild der Erfahrung, das uns Jeremia da vorstellt. Kommen wir zum zweiten Bild unserer Bilder aus einer Ausstellung. Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkehrt? Das ist wieder so ein Bild, das mit Erfahrungswerten gemalt ist. Stellen wir uns mal vor, Sie fahren in ein großes Parkhaus, stellen Ihren Wagen ab und machen einen Stadtbummel und plötzlich fällt Ihnen siebenteils ein, jetzt habe ich mir weder Stockwerk noch Platznummer gemerkt. Wie soll ich in einem so großen Parkhaus mein Auto wiederfinden? Es geht sogar in Städten, Sie haben es vielleicht gelesen, ein Südtiroler, der beim Oktoberfest sein Auto geparkt hat und dann 2 Monate brauchte, um die Hilfe einer Zeitung und sein Auto wiederzufinden. Aber was sind die Reaktionen? Wenn Sie es nicht wiederfinden, das Auto im Parkhaus, sagen Sie sich, egal, wenn ich es nicht wiederfinde, dann nehme ich halt ein anderes, es stehen ja genügend da rum. Oder machen Sie sich auf die Suche nach Ihrem Wagen? Ich denke, letzteres ist doch die normale Reaktion. Wenn wir uns geirrt haben, wenn wir uns verirrt haben, dann suchen wir doch ganz automatisch nach dem richtigen Weg. Plötzlich schaut man wieder Jeremia über die Schulter und sagt, Israel geht in die Irre. Er kehrt aber diesen Irrweg munter als den Weg in die Zukunft und nennt die Leute, die auf einen anderen Weg, einen anderen Weg weiser deuten, einfach labital, lügenhafte Spielverderber. Und die verschließen sich jeglichen vernünftigen Fortschritt. Wie war es damals? Man hatte in Israel beschlossen, alle hebräischen Sklaven freizulassen. Als es aber dann darum ging, diesen Beschluss auszuführen, dann machten alle einen Rückzieher. Oder auch mehrere. Und die Erfindungsgabe von Ausreden hatte Hochkonjunktur. Resultat? Es wurde kein einziger Sklave freigelassen. Klingt nach Wahlversprechen, gell? Und der Umsetzung derselben. Ja, Jeremia nennt es deutlich das, was es ist, Wortbruch. Und er nennt es einen Weg, der ins Verderben führt. Da ist niemand, sagt er, dem seine Bosheit leid wäre und er spräche, was habe ich getan. Lernen wir uns es? Unrechtsbewusstsein war auch damals schon ziemlich flexibel. Und ich habe den Eindruck, es ist bei manchen auch heute so. Ich denke nur so gerade dran, was ist denn schon dabei? Könnte man singen? Was macht das schon? Dass auch wir zu den Ländern zählen, die einen stattlichen Anteil am internationalen Waffengeschäft haben. Was ist dabei? Wenn wir Autos bauen, die 300 Stundenkilometer schaffen, die aber eigentlich niemand braucht. Und wenn es dann so ist, dass manchmal Christen den Finger auf Missstände oder Fehlentwicklungen legen, dann werden sie schnell isoliert. Und dann hört man auch aus der Politik sehr aufdringlich die Nahelegung, dass solche Dinge doch politische Themen seien und daher in der Kirche nichts zu suchen hätten. Und wenn sowas kommt, gestehe ich euch, fühle ich mich dem Jeremia sehr geistesverwandt. Ob das ein Bild der Erfahrung von Jeremia vorgestellt ist? Machen wir weiter. In der Ausstellung stehen mehrere Bilder. Ein Bild aus der Welt des Kriegshandwerks. Von Israel sagt Jeremia, sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Kann ich mir das so vorstellen? Dieses angetriebene Tier, ich höre es förmlich schnauben, die Augen weit aufgerissen. Und was dabei erschreckt, wenn dieses Tier mal so richtig losgelegt hat, da gibt's kein Bremsen mehr, kein nochmaliges Überdenken, kein Halten, kein Umkehren, nein. So habt ihr euch aus dem Wurzelboden eures Lebens gerissen, höre ich Jeremia sagen. So entfernt ihr euch aus dem Land des Shalom und stürzt ins Verderben. Würde Jeremia in unserem Jahrhundert leben? Oder im letzten? Was würde er gesagt haben? Welches Bildmotiv hätte er gewählt? Hätte er die brüllenden Geschütze im Ersten Weltkrieg bis hin zur dicken Bertha gewählt? Hätte er die alles niederwalzenden Panzerketten gewählt? Die Flugzeuge, die Bomben und Tod bis hin zur Atombombe vom Himmel werfen? Raketen, die von großer Entfernung aus großes Leid bringen. Ich denke, die Geschichte der Menschheit und ihre Entwicklung hätte dem Jeremia noch durchaus Munition geboten. All diese Dinge, die Tod und Leid bringen, all diese Dinge, die dazu geführt haben, dass ein Sonntag im Jahr zum Volkstrauertag gemacht wurde, auch dies ein Bild der Erfahrung, das zum Leben ruft und zum Leben dazugehört. Wir sind immer noch bei den Bildern einer Ausstellung. Plötzlich Storch, Turteltaube, Kranich und Schwalbe. Einige davon sind Zugvögel. Sie kennen ihre Zeiten, sie wissen, wann sie fortfliegen müssen und wann sie wiederkommen. Und Jeremia weist Israel genau auf diese Vögel hin und sagt, richtet euch doch einfach mal nach diesen Vögeln. Warum? Weil die das Natürliche tun, damit sie leben können. Das Natürliche tun, um leben zu können. Manchmal gar nicht so einfach, das zu erkennen. Ich gebe es ja zu. Auch nicht so einfach, einen eingeschlagenen Weg zu verlassen, das Wagnis des Neuen einzugehen, ist ja meistens schwer. Und trotzdem, wenn wir ganz tief in uns hineinschauen, spüren wir, was das Natürliche ist. Im Umgang miteinander oder für uns selbst. Bilder einer Ausstellung, von Jeremia gemalt. Dunkle Bilder aus der Vergangenheit, manche auch aus der Gegenwart. Und doch, schlussendlich, das Licht, es scheint durch all diese dunklen Rahmen der Bilder hindurch. Dieses Licht ist die Hoffnung, dass Gott unseren Weg begleitet und am Ende zum Guten führt. Und hoffen wir und beten wir darum, dass dieses Licht immer heller und kräftiger wird und dass Gnade und Friede, die wir uns im Kampfegruß wünschen, kein Stückwerk bleiben, sondern je länger, je massiver und stabiler werden. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Thank you.
44 Euro und in der Kollekte, die für die Sozialstation bestimmt war, waren es 28 Euro. Bei der gestrigen Andacht zu St. Martin waren 12 Euro eingegangen. Bei einer Bestattung am 13. November in Marbach hatten wir 53 Euro eingelegt. Und außerdem wurden gegeben für die Orgel 8 Euro, für die Kirche 15, fürs Therese-Stellenhaus 15, für die Orgel 50 und für die Orgel noch einmal 10 Euro. Ganz herzlichen Dank für alles. Die Kollekte, um die wir Sie heute bitten, ist für die Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Abschied nehmen haben wir müssen von Herrn Fritz Rückheimer, war im Alter von 79 Jahren verstorben. Und die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am vergangenen Mittwoch in Marbach auf dem Friedhof statt. Wir bitten Gott, dass er im Schauen ist, was er geglaubt hat. Und dass er mit seinem Trost, seiner Liebe und Nähe bei all denen ist, die um ihn trauen. Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst hier in der Nikolauskirche. Wir feiern am kommenden Mittwoch, nämlich den Buß- und Bettag. 9 Uhr mit Beichte und Heiligen Abendmahl. Ebenfalls am kommenden Mittwoch, am Buß- und Bettag, laden wir ein zum Gottesdienst mit Beichte und Heiligen Abendmahl um 17 Uhr in der Alten Schule in Marbach. Und danach besteht dann auch die Möglichkeit, dort Kalender fürs nächste Jahr zu kaufen. Schließlich das Wort, das uns durch die Woche begleitet, aus dem 2. Korintherbrief. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Licht. Ich lade Sie nun ein, dass wir alle miteinander hinter den Grenzen zum Krieger, den Mal gehen, dort derer gedenken,